Schräglesen.
Hoch 2. Die Bücherdiskussion.
Herzlich willkommen zu dieser widerspenstigen Ausgabe von Schräglesen hoch 2, dem Podcast von schräglesen.de. Zwei Buchliebhaber, zwei Bücher, zweimal 15 Minuten Diskussion, ob sich das Lesen wirklich lohnt. Am Mikrofon bzw. an den Mikrofonen begrüßen euch Thilo Sauer
und Lara Lorenz.
Ja, warum widerspenstig? Wir haben uns heute zwei Bücher rausgesucht, die für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert sind. Und der findet dieses Jahr ja unter widrigen Umständen statt. Da haben wir jetzt gerade schon im Vorfeld drüber gesprochen, weil die Buchmesse ja abgesagt wurde.
Wie findet dann eigentlich die Preisverleihung statt? Also weißt du, wie das abläuft?
Es gibt quasi morgen, also heute ist Mittwoch, für alle, die vielleicht erst am Freitag hören, heute ist Mittwoch. Morgen gibt es 9.05 Uhr, was für eine unsägliche Zeit eigentlich, die Preisverleihung live beim Deutschlandfunk statt. Und ich glaube,
also eher zum Hören.
Ja, genau. Ich hatte nämlich die Hoffnung, dass es dann trotzdem irgendwie so eine feierliche Verleihung gibt. So trotzdem 17 Uhr oder 16 Uhr. Ich weiß gar nicht, wann das sonst immer stattfindet. Ich glaube 16 Uhr. So trotzdem irgendwie auf dem Messegelände und dann sind da vielleicht trotzdem irgendwie so 100 Leute. Das wäre alles kein Problem gewesen. Aber ich glaube, wenn die Autoren nicht kommen, ist das sowieso alles so ein bisschen...
Ja, ich sehe, wie das so ein bisschen witzlos ist, wenn man diesen Preis verleiht und die dann irgendwie per Videoschalte oder sowas nur da sind.
Ja.
Ist vielleicht ein bisschen weird.
Ja, es ist einfach schade. So, aber widerspenstig, um wieder zu meiner wunderbaren Überleitung zu kommen, ist es auch wegen der Geschichten, weil in beiden Romanen, die wir rausgesucht haben, geht es um Mädchen bzw. junge Frauen, die auch so ein bisschen widerspenstig sind, die sich nichts vorschreiben lassen, die so ihren eigenen Kopf haben. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Kategorie Belletristik an. Da haben wir uns für den Roman Power von Verena Güntner entschieden. Da geht es um ein Mädchen, das sich von allen nur Kerze nennen lässt oder genannt wird. Und die wird von einer älteren Frau, die früher auf sie aufgepasst hat, gebeten, ihren Hund namens Power zu finden. Der ist irgendwie weggelaufen. Und dieses 10-jährige Mädchen nimmt es sehr ernst. Ich weiß gar nicht ganz verstanden, warum sie das eigentlich so mega ernst nimmt. Und und immer mehr Kinder schließen sich dann der Suche an und verschwinden dann schließlich aus dieser Dorfgemeinschaft und fangen an, im Wald zu leben. Und dann gerät natürlich alles auf den Kopf. So, und da habe ich mal einen kurzen Ausschnitt rausgesucht, wo diese besagte Frau quasi gerade zu diesen Kindern im Wald geht. Kerze hat hier vor 2 Jahren einen Vortrag darüber gehalten, wie man die Angst bekämpft. Mit rotem Gesicht hat sie im Wohnzimmer der Hitschke gestanden und eine halbe Stunde ununterbrochen geredet. Am Ende hat sie gellend nur noch ein Wort geschrien. Hingabe, Hingabe, Hingabe. Das ist auch alles, woran sich die Hitschke noch erinnern kann. Und es war wohl sowieso der Kern ihrer Botschaft. Jetzt merkt sie, dass Kerze recht hatte. Nie hätte sie sich träumen lassen, dass sie einmal mitten in der Nacht allein am Waldrand sitzen würde. Und sie fühlt sich auch nicht allein. Nicht so allein wie in den letzten Jahren, seit der Karl nicht mehr da ist. Und auch nicht so allein wie in den Jahren davor, als er noch da war. Sie fühlt sich verbunden mit den Kindern, spürt in der Suche nach Power die Nähe zu ihnen und fragt sich, ob das Glück ist, von dem die anderen immer erzählen. Es knackt hinter ihr und mit einem Ruck dreht sie sich um. Im Pulk sind sie aus dem Wald getreten. Nehmt sie mit, hört sie Kerze sagen. Ich hatte viel Spaß beim Lesen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ich hatte beim Lesen auch ziemlich viel Spaß. Ich habe das Buch auch relativ schnell gelesen. Aber ich habe mich danach ein bisschen gefragt, was ich jetzt daraus mitnehme.
Ah, okay. Ich fand es eigentlich von vornherein irgendwie sehr... sehr stark auch auf die Gegenwart bezogen. Also dieses Thema Dorf und Dorfgemeinschaft und Zusammenleben hat das schon auch irgendwie eine Menge verraten, fand ich.
Ja, ich habe danach irgendwie das Gefühl gehabt, dass es nicht so vielen Menschen so ging wie mir, dass sie nicht ganz wussten, was sie mit dem Buch machen sollen. Also ich habe mehrere Rezensionen danach gelesen und da gab es super viele Interpretationen, wie sich das irgendwie auf Gegenwart bezieht und was man da alles reininterpretieren kann. Ich habe dieses Buch auch gerne gelesen. Ich hatte da auch viel Spaß damit, aber bei mir ist irgendwie nicht so krass viel hängen geblieben danach. Also es war eher so bei mir ein Buch für den Moment.
Hm. Also ich fand ja am stärksten diese Szene, also es gibt in diesem Dorf, das ist dann, glaube ich, auch der Älteste, der da mit bei dieser Gruppe ist, weil er irgendwie nie so richtig dazugehört.
Nazi.
Der Nazi-Henne, genau. Der irgendwie der einzige Nazi im Dorf ist und im Dorf nebenan gibt es ganz viele Nazis und er will ja auch irgendwie bei den Nazis mit dabei sein, weil er, glaube ich, das ist irgendwie das Spannende, fand ich in dem Moment, das hat mich unglaublich fasziniert, weil er einfach irgendwo dazugehören möchte und das Gefühl hatte, naja, wenn man Nazi ist, dann gehört man halt irgendwo dazu. Und dann sagen ihm aber alle, nee, keinen Bock auf deinen Nazi-Zeug. Und er fragt ja wirklich jeden. Und dann laufen diese zwei Kinder, also Kerze und ein Junge, mit dem sie befreundet ist, Flori, und dann reden sie darüber, weißt du überhaupt, was ein Nazi ist? Und die so, nee, eigentlich weiß ich auch nicht, was ein Nazi ist. Und dieser Henne weiß, glaube ich, auch nicht so richtig, was Nazis sind. Und dann, ja, ich glaube, das sind so Leute, die einfach andere Sachen nicht mögen oder so neue Sachen nicht mögen oder Veränderungen nicht mögen. Und dann sagt der Flori ganz erschrocken, oh mein Gott, ich mag auch nicht, wenn sich Sachen ändern, ich bin auch ein Nazi. Das fand ich schon irgendwie total lustig und irgendwie auch so, also ich fand es irgendwie total passend, weil ich mir vorstellen kann, dass es in manchen Dorfgemeinschaften halt auch wirklich so ist. Und auch dieses, dass dann unbedingt jemand schuld sein muss, wenn die Kinder von sich aus irgendwas machen. Also ich meine, die machen das ja nicht, weil diese Hitschke, diese ältere Frau, gesagt hat, ja, kannst du mir helfen, meinen Hund zu finden? Sondern die machen das, weil den irgendwie...
Das finde ich voll die spannende Frage. Warum machen sie das? Ich habe es nämlich, glaube ich, nicht ganz verstanden. Also weil diese Suche nach dem Hund ist am Anfang wie so ein bisschen so ein Kinderdetektivroman, dass da halt irgendwie dieses junge Mädchen ist, die irgendwie überall diesen Hund sucht und die anscheinend sehr clever ist und sich sehr erwachsen verhält. Und es hat mich sehr an irgendwie, keine Ahnung, Justus Jonas von den drei Fragezeichen erinnert, so vom Style her. Und dann eskaliert das Ganze aber, weil sie dann plötzlich auf die Idee kommt, dass sie sich halt wie dieser Hund verhalten muss, um den Hund zu finden. Und dann ja quasi mit den anderen Kindern ein Hunderudel gründet und die so ein bisschen freiwillig, aber auch so ein bisschen, weil Kerze ihnen sagt, dass sie das machen sollen, sich plötzlich sehr wenig menschlich verhalten.
Ja, also ich fand es natürlich, also so wie die dann alle angefangen haben mitzumachen und auch dieses Hundspielen sozusagen, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass es natürlich auch darum ging, in so einer Welt, in der einem ständig das Gefühl vermittelt wird, man müsste jetzt irgendwas Wichtiges machen, in Anführungszeichen, aber man sich eigentlich immer fragt, was dieses Wichtige jetzt eigentlich sein soll, weil eigentlich ist das Wichtige, was einem immer so vorgelebt wird, einfach nur alles am Laufen zu halten und dass alles so schön bleibt, wie es ist und alles schön in seinen Bahnen läuft und das ist halt eigentlich mega komisch und dass die Kinder dann, glaube ich, irgendwie das Gefühl haben, na, das ist doch irgendwie was, wo man wirklich was macht, wo man nicht einfach bloß rumhängt sozusagen, nicht nur auf diesem komischen Trecker rumklettert, den der eine Bauerssohn da ständig zur Schau stellt und sich freut, wenn da die Kinder kommen, sondern die dann sagen, okay, hier können wir vielleicht wirklich was bewirken. Ja, das also war so meine Erklärung, dass es da den Kindern vielleicht auch wirklich mal um was ging. Und ich fand auch die Vorstellung irgendwie interessant, dass Kerze sich gesagt hat, ich muss mich in diesen Hund hineinversetzen, ich muss zu diesem Hund werden, dass sie halt quasi lernt, wie der bellt. Und dann gibt es ja irgendwann eine Stelle, wo die Hitschke sagt, das klingt ja wirklich wie mein Hund. Weil es natürlich dabei dann auch um Empathie geht. Also wir können ja niemanden wirklich finden, wenn man nicht weiß, wie der drauf ist, auch wenn es in dem Fall um ein Tier geht. Aber was dann natürlich komisch ist, da hast du recht, dass dann diese Dynamik, die dann zwischen diesen Kindern entsteht, die ist dann natürlich auch wieder ganz komisch, ne?
Ja, ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, warum die Kinder das machen, sondern vielmehr, was sie damit auslösen. Also, weil, was ich an dem Buch spannender fand, als wie die Kinder sich verhalten haben, weil ich das Gefühl hatte, dass es auch so ein bisschen so grundloses Herr der Fliegen-Szenario. Da ist dann halt irgendwie so eine Gruppe von Kindern und irgendwie gibt's eine nicht so coole Anführerin, die sich seltsame Strafen für alle ausdenkt und wenn jemand nicht mehr mitmachen will, machen sie trotzdem noch weiter mit. Ich fand, der spannende Teil war eigentlich eher, wie der Rest von dem Dorf damit umgeht, dass diese Kinder jetzt weg sind und anscheinend sie es auch nicht hinkriegen oder sich zum Teil auch nicht trauen, diese Kinder zurückzuholen und wie plötzlich diese ganze Fassade ist doch alles total gut hier zusammenbricht und sich zeigt, dass eigentlich gar nichts Gutes in diesem Dorf und dass es Menschen gibt, die sich so sehr dafür schämen, nicht der Norm dieser Gemeinschaft zu entsprechen, dass sie sich so sehr aus allem an Gemeinschaft zurückgezogen haben, dass sie jetzt plötzlich eben als der einzige Sündenbock genommen werden und plötzlich Menschen sich wahnsinnig unmenschlich eigentlich verhalten. Und das ist natürlich der Joke, weil es ist ja nicht unmenschlich, weil Menschen andauernd grausame Sachen zueinander machen und Menschen aus Gemeinschaften ausstoßen. Ja, und ich fand, glaube ich, den Teil mit den Erwachsenen und wie die überhaupt nicht damit klarkommen, dass sie plötzlich keine Kontrolle über die Situation haben, das fand ich ziemlich spannend.
Ja, na, das ist ja, wenn ich aber auch dieser Rückschluss, dass sie in dem Moment, wo die Kinder alle abhauen, sagen, du bist schuld, weil du hast die, also ich glaube, dieser eine Bauersohn, der ja ironischerweise überhaupt kein Kind hat, aber irgendwie da total dran hängt.
Weil er ja auch eine Aufgabe irgendwie haben will, ne?
Ja, beziehungsweise, ich glaube, der sucht ja immer nach Liebe, weil sein Vater so ein ganz ganz ekelhafter Typ zu sein scheint. Ich sag mal, der taucht ja immer bloß auf, wenn dieser Bauersohn ihn sieht. Auf jeden Fall geht der, glaube ich, irgendwann zur Hitschke, ich glaube, ich hoffe, ich verwechsel das nicht, und sagt ihr, du hast die verhext, sozusagen, dass die das machen. Also ich fand das irgendwie total interessant, weil André seiner Meinung ja dann auch sind, anstatt zu überlegen, warum wollen denn unsere Kinder nicht lieber zu Hause in ihrem Bett schlafen und irgendwie, wir geben denen so viel Gutes, diese ganzen Kuscheltiere, die sie dann irgendwie da versuchen, im Wald auszulegen als Köder, und überhaupt nicht verstehen, dass es den Kindern einfach nicht nur darum geht, irgendwie kuschelig in eine Decke gepackt zu werden, und sondern dass es halt um mehr geht. So, das fand ich dann interessant, also dieses Wechselspiel. Die Kinder hauen ab und diese Erwachsenen versuchen gar nicht, sich erst in diese Kinder hineinzuversetzen, sondern suchen einen Sündenbock. Und ja, das fand ich irgendwie ganz spannend.
Was ja auch sehr dieses Gefühl, was zumindest ich als Kind hatte, irgendwie rüberbringt, dass ich immer das Gefühl hatte, Erwachsene verstehen sowieso nicht, warum ich irgendwas mache, und verstehen überhaupt nicht meine Motivation für Sachen, weil sie in ihrer komischen Erwachsenenwelt drin sind, wo Sachen eben auf, es muss besonders effektiv sein und Dinge müssen halt funktionieren, ausgerichtet ist, und sie gar nicht verstehen, dass es manchmal viel wichtigere Dinge gibt.
Ja. Na, ich fand es halt auch interessant, weil wir ja eigentlich momentan ja auch wirklich an so einem Punkt sind, wo dieser Generationenkonflikt ja auch so richtig in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, wo es die ganze Zeit darum geht, wie wollen wir jetzt eigentlich weitermachen? Und das ja dann auch, also das finde ich, ist eine Frage, die da auch irgendwie so angetippt wird, dieses Unverständige, und wir wollen auch eigentlich, dass alles so schön bleibt, wie es ist, aber andererseits muss ich halt auch immer die Frage stellen, ob das jetzt auch so der beste Weg ist.
Ja, ich sehe, man kann viel in dieses Buch reininterpretieren. Habe ich, glaube ich, nicht so sehr gemacht beim Lesen, aber ich hatte trotzdem Spaß daran.
Ja, weil es auch einfach gut geschrieben ist, fand ich. Ja, voll. Also es hat einen guten Fluss, es hat dann auch irgendwie so einen schönen eigenen Ton. Ich habe ja schon an anderer Stelle mal geschrieben, ich hatte ja ihren Debütroman oder ihr Romandebüt gelesen, Es bringen. Da ging es ja auch irgendwie um Jugendliche, die so ein bisschen draußen sind und auch dieses Erwachsenwerden-Thema. Und das hat ja einen sehr eigenen Ton gehabt, weil sie da so dieser platten Milieubeschreibung drin war. Oh, das war hier nicht ganz so, aber es hatte trotzdem so diesen, ich fand diese spannende Mischung, dass es zwar trotzdem irgendwie sowas Heutiges hatte, also man hat, es war sehr gegenwärtig sozusagen, es hat aber trotzdem gleichzeitig immer sowas total aus der Zeit rausgefallenes. Also diese Dorfgemeinschaft, die war ja total abgekoppelt von allem Möglichen, da gab es keine Nachrichten, also es gab Nachrichten, aber man hat die halt nie mitbekommen und es ist niemand irgendwo in die Stadt gefahren oder irgendwo hingefahren.
Die aber es halt gab so ja trotzdem so diesen Einfluss manchmal, dass es hieß, ja, das Haus stand ganz lange leer und dann sind Leute aus der Stadt reingezogen und die wollen irgendwie, die haben dann hohe Hecken gepflanzt und wollen irgendwie nichts mit einem zu tun haben und schmeißen das Apfelmus weg, was man ihnen schenkt zum Einzug.
Ja, absolut. Naja, auch dieses Aussterben des Dorfes, was ja tatsächlich ein großes Problem ist in vielen Bereichen. Also jetzt in Ostdeutschland, so Brandenburg, wenn ich da so dran denke. Ich weiß gar nicht, wo die Autorin herkommt. Ich glaube nämlich, ja. Ja, sie lebt in Berlin, dachte ich mir nämlich gerade so. Ich glaube, die hat da wahrscheinlich so ein bisschen Bezugspunkt zu dieser Dorf-Umgebung, so um Berlin herum, Brandenburg. Ja, auf jeden Fall dieses Wegsterben von Dorf, und es kommen ja dann auch ab und zu mal Leute aus der Stadt, die irgendwie denken, sie könnten da jetzt irgendwie den Sinn finden. Das hatte natürlich auch irgendwie was Komisches, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass alles in diesem Dorf halt überhaupt nicht echt ist, sondern mehr wie so eine Metapher oder so eine Parabel, was Mythisches hatte. das fand ich, hat sich irgendwie auch ganz gut in diesem Schreibton, in diesem Erzählton ausgedrückt.
Ja, voll.
Genau. Deswegen fand ich das halt auch einfach insgesamt total stimmig. So, ich glaube, das Ende ist natürlich dann irgendwie trotzdem. Also ich fand's
das Ende ist ein bisschen enttäuschend.
Also, ich fand es total interessant, weil sie ja, glaube ich, schon am Ende des ersten oder zweiten Kapitels sagt: Ja, der Hund ist tot. So, da brauchen wir eigentlich gar nicht dran zu diskutieren.
Das fand ich total. Ja, das ist auch gar nicht, was ich meinte mit dem Ende. Ich meinte, das Hauptende von dem Buch fand ich ein bisschen enttäuschend.
Ich wollte bloß sagen, ich fand es total interessant, dass von vornherein schon gesagt wurde: Es geht überhaupt nicht darum, ob sie den Hund finden oder nicht.
Ja.
Weil, ja, darum geht es halt einfach nicht.
Es geht halt um den Prozess.
Genau, genau. Und ja, also ich dachte mir auch, das ist so eine Geschichte, da findest du also da kannst du gar kein perfektes Ende für finden. Das
ja, wahrscheinlich.
Darauf ist es überhaupt nicht ausgelegt. Insofern, ich fand es schon okay. Also
okay.
Ja. Genau. Power von Verena Güntner erschien bei Dumont, 250 Seiten lang, kosten 22 Euro.
So. Sehr hübsches Buch auch, also hübsches Cover.
Das stimmt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die anderen Bücher sind noch hübscher. Darüber können wir nachher sprechen. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Wir haben uns nämlich nicht nur in der Belletristik bedient, sondern auch bei der Kategorie Übersetzung, die ich auch mal ganz bemerkenswert finde, nur so ganz am Rand gesagt. Und da haben wir uns für Oreo entschieden von Fran Ross. Der Roman ist schon 1974 in Amerika erschienen. Der wurde jetzt, glaube ich, auch tatsächlich in Amerika wieder so ein bisschen wiederentdeckt und nochmal neu rausgegeben. Und er ist jetzt halt zum ersten Mal auf Deutsch erschienen, übersetzt von Pieke Biermann. Sehr überzeugend. Gleich mal vorneweg gesagt. Es geht um Christine, die von allen nur Oreo genannt wird, wegen diesem Keks, was auch mit ihrer besonderen Herkunft zu tun hat. Ich hoffe, ich drücke das politisch jetzt auch korrekt aus, denn ihre Mutter ist schwarz und ihr Vater ist jüdisch. Der Vater verschwindet aber relativ früh und an der Schwelle zum Erwachsenwerden wird Oreo in Anlehnung an den Mythos des Theseus auf die Suche nach ihrem Vater geschickt. Und da hören wir jetzt mal rein.
Oreo hebelte die Diele hoch und zog hervor, was darunter versteckt gewesen war. Eine Mesuse in einer dünnen Kette und ein paar Bettsocken. »Das nennt er Schwert und Sandalen?« »Gib sie mir mal«, sagte Helen. Sie setzte sich aufs Bett und nahm die Preziosen unter die Lupe. Die Mesuse und das Kettchen waren grün angelaufen. »Dieser Geizhals! Mir hat er erzählt, es wäre echtes Gold.« Um die Mesuse war ein Zettel gewickelt und mit Gummiband fixiert. Helen rollte das Gummi ab und gab Oreo den Zettel. Oreo las vor. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Du Golem, sagte Helen an Samuel gerichtet, das ist Neues Testament. Sie gab Oreo den Bettsocken. Fass mal rein. Im linken Socken steckte ein Papierstreifen, auf dem stand, damit du dich nicht erkältest. Jetzt verspürte auch Oreo den Drang zur direkten Ansprache an den abwesenden Vater. »Du bist ja wahnsinnig fürsorglich, Papa«, sagte sie und zog eine Schnute. »Ich hoffe, ich habe wirklich Glück und finde dich nach der ganzen Zeit. Dann hau ich dir aber so einen Satz.«
Ich versuche mal kurz mein Lesen zusammenzufassen, so die verschiedenen Stadien. Ich habe angefangen. Ich hatte unglaublich viel Spaß und unglaublich viel Lust. Da hatte ich so einen Moment, wo ich irgendwie überhaupt keinen Überblick hatte, weil ich die ganzen Figuren immer nachschlagen musste. Und dann war ich im zweiten Teil aber dann irgendwie so richtig drin, weil es da, glaube ich, dann, also nicht glaube ich, also ab da finde ich, ist es dann so ein bisschen gebündelter, ein bisschen linearer, da kann man dem irgendwie besser folgen. Ich glaube, es war auch nicht so vorteilhaft, das digital zu lesen. Ich glaube, das gedruckt zu lesen ist sehr viel angenehmer.
Voll, ja.
Weil, also es gibt in diesem Buch ganz viele, also schon im Roman sozusagen, im Romanteil gibt es schon so eine Übersicht, das sind übrigens die Figuren und das zeichnet diese Figuren aus und so sind die drauf. Und dann gibt es hinten noch so eine Übersicht für Schnellleser und nicht so Mythenbewanderte, da wird nochmal dieser
ganze... Ich habe mich sehr angesprochen gefühlt davon, ich bin nicht mehr mythenbewandert.
Also ich dachte eigentlich immer, ich sei mythenbewandert, Aber ich kenne eigentlich auch bloß diese Ariadne-Geschichte, also die mit dem Labyrinth und dem Minotauros, weil ich Labyrinthe sehr faszinierend finde, aber dieses ganze andere Zeug um Theseus herum, das habe ich auch immer, also habe ich eigentlich auch nicht gewusst. Also ich hätte da auch ständig hin und her blättern müssen, aber das ist halt digital total unpraktisch. Ja.
Ich glaube, man kann ganz gut unterscheiden zwischen dem ersten Teil, wo du meintest, dass du dich ein bisschen verloren gefühlt hast, was ich auch habe. Ich habe das Buch nämlich vor allem in der Bahn gelesen und dachte mir die ganze Zeit, oh Gott, ich sollte einen Stammbaum von Orios Familie aufzeichnen, damit ich irgendwie auseinanderhalten kann, um wen es gerade geht. Weil die erste Hälfte ist so sehr ihre Familiengeschichte wiedergegeben und auch die Geschichte von ihren Eltern und zum Teil Großeltern erzählt. Und der zweite Teil ist dann eben Orios Suche nach ihrem Vater. Und das ist der Teil, der sich sehr an dieser Sage orientiert. Und den fand ich dann auch verständlich. Im ersten Teil war ich auch so, ja, okay, ich verstehe die Hälfte der Zeit nicht, um wen es gerade geht, aber es ist sehr unterhaltsam, deswegen lese ich einfach mal weiter.
Ja, ich fand es dann natürlich auch ganz, ganz charmant, weil es dann ganz oft, glaube ich, auch so, ich erzähle das jetzt hier einfach mal, auch wenn es eigentlich gar nicht relevant ist. Was auch immer ein Roman relevant sein soll, aber es ist jetzt halt nicht so, nicht alles auf diese eine Geschichte ausgerichtet und nicht alles nur total bezüglich, sondern auch einfach so ein bisschen, ich will auch diese eine Episode reinschreiben, weil ich die lustig finde, weil ich einfach finde, das gehört dazu und es sagt natürlich auch was über die Figuren aus und über die ganzen Umstände, aber genau.
Also das aber fand ich fand das total spannend, weil ich bei dem Buch ganz schnell aufgehört habe, so Fragen zu stellen wie, warum passiert das denn gerade eigentlich? Oder was will mir dieses Buch damit sagen? Oder finde ich diese Figuren jetzt überzeugend, weil ich das Gefühl hatte, dass es um nichts davon so richtig ging. Also es ging irgendwie nicht darum, jetzt irgendwie die krasseste dreidimensionale Figur zu schreiben oder irgendwie eine realistische Romanhandlung darzulegen, sondern es ging darum, dass, oder ich hatte das Gefühl, es ging darum, dass es jemand geschrieben hat, die einfach wahnsinnig viel Spaß am Schreiben hatte und die wahnsinnig viel Spaß daran hat, ganz viele Hinweise in ihren Texten zu verstecken und Anspielungen auf irgendwas zu machen und Sachen durcheinander zu werfen und neu zu interpretieren. Und das ist total die wilde Achterbahnfahrt durch diesen Roman und man ist die ganze Zeit so, okay, was passiert jetzt? Ich hinterfrag's gar nicht mehr, weil es ist auch nicht verrückter als das, was gerade eben passiert ist und das ist nicht unbedingt zugänglich. Also ich sehe auch, wie Leute nach 20 Seiten sagen, ich finde dieses Buch anstrengend, aber ich finde, wenn man dabei bleibt, dass es sich schon ziemlich lohnt und irgendwie eine sehr andere und spaßige Art zu lesen ist.
Ja, absolut. Also ich finde, man hat diesen Spaß halt auch irgendwie die ganze Zeit gemerkt. Also es hatte so einen ganz spannenden Ton. Deswegen finde ich es auch sehr verständlich, um das nochmal anzumerken, sehr verständlich, dass das nominiert haben für diesen Preis, für die Übersetzung, weil das einen sehr eigenen Ton hat, weil da ständig diese jüdischen Wörter mit drin sind und das auch so eine ganz spannende Art und Weise hatte, Sprache zu benutzen. Es hatte so einen leicht erzählerischen Ton, je nachdem natürlich, was es für eine Stelle ist, weil zum Beispiel gibt es einen ganz langen Absatz, wo die Mutter ständig irgendwelche Briefe schreibt, die hellenischen Briefe. Fand ich auch irgendwie ganz lustig. Und genau, das hatte halt die ganze Zeit so einen Sprachwitz und auch so dieses irgendwas ins Gesicht schleudern. Also einfach so auf so Konventionen einfach nichts geben und einfach alles total durcheinander bringen und einfach sagen, ja, ist ja auch egal. Ich kann doch sprechen, wie ich will. Ich muss mich doch jetzt hier an keine Konvention halten. Weil ich glaube, darum ging es auch. Und das ist, glaube ich, auch das, was diesen Roman immer noch so wichtig macht, weil es die ganze Zeit die Frage stellt, also wir sind ja immer noch so total damit beschäftigt, alles irgendwie so in Kästen zu packen und sagen, ja, du gehörst dahin und du bist dann halt so ein Typ und du bist so ein Typ. Und Oreo passt ja halt einfach nirgendwo rein. Das ist ja so diese ganz, ganz klassische Geschichte eines Menschen, der irgendwie, dadurch, dass er irgendwie zwei Herkünften hat sozusagen, halt überhaupt nirgendwo richtig dazugehört, was einfach total blöd ist.
Anstatt ja, weil Ori ja zeigt, sie muss ja nirgendwo dazugehören und ja. Es macht überhaupt keinen Sinn, sie in irgendwelche Kategorien reinzupacken, weil sie halt einfach ihre eigene Person ist und diese Idee von irgendwie festgeschriebenen Gruppenzugehörigkeiten und Identitäten halt nicht funktioniert für echte Menschen.
Ja, nee, absolut. Und ich fand es übrigens auch, das habe ich mir jetzt gerade noch gedacht, als ich das jetzt am Morgen noch gelesen habe.
Hast du es heute erst ausgelesen?
Nein, doch natürlich. Was denkst du denn? Dass dieses Buch unglaublich gut gealtert ist. So, ja. Aber man hat ja manchmal bei so Büchern, die so in den 60er, 70er Jahren, das Buch, wie gesagt, 1974 erschienen, spielt in den 60er und 70er Jahren, man hat ja manchmal das Gefühl, es klingt aber ein bisschen staubig, ein bisschen behäbig, weil wir natürlich inzwischen viel höheres Tempo auch gewohnt sind, auch in Romanen beispielsweise. Das hatte ich bei diesem Buch gar nicht. Also ich wusste vorher schon, dass es quasi eine Wiederentdeckung ist, weil ich ja schon Text zum Preis geschrieben hatte. Aber ich finde, man hat es beim Buchlesen überhaupt nicht gemerkt. Es hätte genauso gut letztes Jahr erschienen sein können. Das fand ich unglaublich stark. Also wollte ich jetzt nochmal so erwähnen, dass es echt sich gut gehalten hat und vielleicht sogar besser ins Heute passt, als vielleicht sogar ins Damals gepasst hat.
So eine These damals ist es ja ziemlich schnell vergessen worden. Also in diesem Buch ist hinten irgendwie sehr viel Anhang drin, weil irgendwie jiddische Wörter erklärt werden, weil diese ganze Sage nochmal erklärt wird. Dann gibt es ein Nachwort von Max Czollek. Und es gibt auch noch Infos zu der Autorin und irgendwie zu diesem Buch an sich. Also sehr viel, was man irgendwie wissen kann über dieses Buch und die Autorin. Und das ist ja, als es rausgekommen ist, anscheinend super schnell wieder verschwunden, weil es anscheinend für viele Menschen nicht so sehr in die Zeit gepasst hat und es irgendwie nicht so das krasse Interesse daran gab. Aber umso cooler, dass es halt jetzt wieder aufgetaucht ist.
Ja, ja. Na, ich glaube, damals, das ist eine Behauptung von mir, ich kenne mich ja nicht so wirklich weder in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung aus, noch in den 60er, 70er Jahren. Aber ich glaube, damals, als es darum ging, erstmal dieses Selbstbewusstsein als Teil der schwarzen Bevölkerung Amerikas zu erlangen, zu sagen, wir gehören auch dazu, wir sind nicht einfach die Leute, die hinten im Bus sitzen müssen, war es vielleicht auch ein bisschen zu krass, dann schon zu sagen, ich bin schwarz und bin einfach ein Mensch und gehöre einfach nirgendwo dazu, weil es, glaube ich, auch viel erstmal darum ging, wirklich eine Identität zu finden und nicht dann diese schon wieder über Bord zu werfen. Ist jetzt so meine These.
Ich weiß gar nicht unbedingt, ob das so stimmt. Also ich glaube, dass die schwarze Bürgerrechtsbewegung ja sehr vielfältig war und ich mir schon vorstellen kann, dass es auch eine Teilidentität davon war. Ich glaube, es hat auch viel, also ich habe ein bisschen über das Buch gelesen und über die Verbindung von Fran Ross zu James Baldwin, dass es anscheinend ja auch viel um die Frage ging, wie das Verhältnis von jüdischen Menschen und schwarzen Menschen zu der Zeit zueinander war. Und dass es da anscheinend ja auch sehr viel nicht so positive Gefühle zueinander gab und dass deswegen vielleicht ein bisschen krass war, dass sie dieses Buch geschrieben hat oder ungewöhnlich war. Was ich ganz spannend fand, ich habe gelesen, dass eine US-amerikanische Dichterin und Literaturwissenschaftlerin namens Harriet Mullen gesagt hat, dass sie dieses Buch so wahnsinnig wichtig findet, weil es eins von den ganz seltenen satirischen Werken von schwarzen AutorInnen ist. Und das fand ich voll den spannenden Punkt, weil ich tatsächlich auch nicht weiß, ob ich schon mal ich glaube, so satirischer Style ist eh nicht so der Style, den ich viel lese, aber ich glaube, ich habe das noch nie von irgendwie schwarzen US-amerikanischen Menschen geschrieben gelesen und dass es schon natürlich ziemlich gut ist, dass es dieses Buch gibt, um zu zeigen, dass es eben doch geht und dass es auch richtig gut sein kann.
Ja, das stimmt. Also gut ist es ja auf jeden Fall. Ich wollte noch mal ganz kurz einhaken zu diesem jüdisch-schwarz. Ich habe nämlich neulich ganz aus Zufall gehört, dass es heutzutage immer noch ein Problem ist, dass für Schwarze, die quasi auch für mehr Sichtbarkeit streiten, dass dieses immer so ein bisschen, also es ist immer so ein Zwist gibt von wegen, dass Menschen, die vom Holocaust verfolgt worden sind, dass da viel mehr drüber geredet wird und die ein Museum bekommen, wo das halt wirklich explizit erzählt wird, während das bei Schwarz beziehungsweise auch bei der Sklavengeschichte Amerikas halt kaum passiert und schon gar nicht von staatlicher Seite. Deswegen gibt es da immer also man steht sich noch so ein bisschen unversöhnlich gegenüber, weil man den anderen mal vorwirft, dass sie mehr beachtet werden und beziehungsweise ihre Leidensgeschichte mehr beachtet wird als die eigene. Muss ich jetzt bloß mal so einwerfen. Also es ist deswegen vielleicht auch immer noch so eine relevante Frage, interessanterweise. Oder traurigerweise. Weil es,
glaube ich, in Washington ein staatliches Museum über den Holocaust gibt und noch eins über afroamerikanische Geschichte. Also ich war in dem zweiten nicht, aber ich habe gehört, dass es ziemlich gut ist. Okay. Für Menschen, die in Washington so unterwegs sind.
Ah, okay, wer auch immer das sein soll. Ja, sollen wir noch irgendwas zu diesem Buch sagen? Ich finde, mehr als zu sagen, dass es gut ist, dass es Spaß macht und dass man sich vielleicht ein bisschen geistig...
Man muss sich schon drauf einlassen,
finde ich. Ich glaube, es ist ganz gut, sich geistig drauf vorzubereiten. Ich habe, glaube ich, dann den Fehler gemacht, einfach zu sagen, okay, ich lese jetzt einfach weiter, anstatt gleich mal nach hinten zu blättern, um mal über diese Bezüge zu lesen und diesen Hinweis für die nicht so Mythenbewanderten, vielleicht auch meine eigene Überheblichkeit gewesen zu denken, ich sei Mythenbewandert.
Ich brauche das nicht.
Genau. oder auch diesen Essay, den ich dann tatsächlich erst heute Morgen entdeckt habe. Ich dachte, das Buch ist vorbei und habe gar nicht mehr weitergelesen. mein Fehler. Ich habe diesen Essay gar nicht gelesen von Max Czollek. Ich glaube, der ist aber dann auch ganz hilfreich.
Der ist voll gut. Ja, das war irgendwie nochmal voll die gute Einordnung. Ja. Und ich mag Max Czollek eh gerne. Der hat ja auch dieses Desintegriert euch geschrieben.
Der schreibt auch gute Gedichte.
Was ich auch sehr empfehlenswert finde.
By the way. Ja.
So viele Empfehlungen.
Ja, auf jeden Fall, genau. Traut euch ruhig mal, das Buch von hinten anzufangen zu lesen. Ich glaube, das hilft tatsächlich, zuerst diesen Essay zu lesen und diese Einleitung und dann vielleicht von vorne anzufangen. Dann kann man sich vielleicht gleich ganz auf den Spaß einlassen. Genau, Oreo von Fran Ross, übersetzt von Pieke Biermann. Man kann diesen Namen nicht oft genug sagen, die kommen immer zu kurz, die Übersetzer. Erschienen bei DTV, 288 Seiten, kosten auch 22 Euro. So, willst du jetzt noch irgendwie einen Tipp zum Preis abgeben?
Tatsächlich nicht. Ich habe mich dieses Jahr sehr wenig mit der gesamten Preissache beschäftigt. Shame on me. Aber du hast dich doch bestimmt ganz viel damit beschäftigt. Deswegen gib doch du mal einen Tipp ab. Ja. Zumindest für Belletristik.
Ich habe jetzt leider diesen Roman von Lutz Seiler, der, glaube ich, auch ganz gute Chancen hat. Da habe ich nur 20 Seiten oder so gelesen bisher. Ich glaube nicht, dass es Verena Güntner wird. Also, vielleicht vorneweg gesagt, das sind alles 5 sehr, sehr gute Bücher. Ich würde bei keinem sagen, okay, der kriegt den Preis auf keinen Fall. Die sind alle sehr, sehr gut. Ich glaube trotzdem nicht, dass es Verena Güntner wird. Es gibt ja wieder ein Langgedicht von Maren Kames. Also nicht wieder ein Langgedicht von Maren Kames, sondern wieder ein Gedichtband ist nominiert worden. Diesmal ist es Luna Luna von Maren Kames.
Du bist doch großer Maren Kames-Fan, oder?
Ja, es ist auch ein sehr, sehr großartiges Buch. An dieser Stelle sei gesagt, ich habe dazu auch einen sehr, sehr langen Text geschrieben. Er hat ungefähr 11.000 Zeichen.
Wie lang sind 11.000 Zeichen? Menschen, die Texte schreiben, sagen immer Zeichenangaben, als ob alle Menschen wüssten, was damit gemeint ist. Und ich bin immer so, sagt es mir in Word-Seiten, Leute.
Das hängt ja dann aber davon ab, wie groß die Schriftgröße ist.
Das stimmt.
Und ich bin ja manchmal bei der Zeitung, da sprechen alle bloß in Zeilenlänge. Das ist ja immer viel anstrengender. Ja, das sind dann ungefähr 30 Zeichen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich sag mal so, 11.000 Zeichen sind ungefähr 11 Minuten Wortbeitrag im Radio.
Also eher lang.
Eher lang, genau. Den kann man nachlesen bei bücherstadtkurier.com. So, ein bisschen Seitenwerbung gemacht. Auf jeden Fall finde ich das auch ein sehr relevantes Buch, weil es da auch um sehr viele wichtige Themen geht und es natürlich auch total super mit Sprache spielt. Hatte neulich mit einer anderen Dichterin gesprochen, die mir dachte, ja, die hat vielleicht echt gute Chancen zu gewinnen. Ich glaube aber eher, dass es Ingo Schulzes, die rechtschaffenden Mörder wird. Ich bin nicht gut im Preisraten, aber das wäre jetzt so mein Tipp, weil das echt total spannend, diese Geschichte erzählt von, man war in der DDR so ein richtig gebildeter Typ, man ist immer noch ein richtig gebildeter Typ und rutscht auf einmal so nach rechts, obwohl man es eigentlich besser wissen könnte, weil man einfach enttäuscht ist davon, wie auf einmal alles irgendwie aufhört und warum man nicht mehr beachtet wird und warum, ja, genau, das finde ich sehr spannend. Wäre auch insofern ganz spannend, weil Ingo Schulze diesen Preis schon einmal gewonnen hat.
Ah, 2005
oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der war der dritte oder vierte Preisträger der Leipziger Buchmesse. Wäre irgendwie total faszinierend, weil es das erste Mal wäre, dass so ein Buchpreis an jemanden nochmal geht. Und bei der Übersetzung, finde ich, hat Fran Ross gar nicht so schlechte Chancen, würde ich behaupten.
Kann ich mir auch vorstellen, weil ich sehe, wie das ein Buch war, das ganz schön schwierig zu übersetzen war, weil es eben mit verschiedenen Wörtern und Fantasiesprache und Slang und dies, das arbeitet.
Und ich habe auch immer das Gefühl, dass dieser Übersetzerpreis, sitzen ja keine Übersetzer in der Jury, das sind ja alles Literaturkritiker, den Preis auch immer ein Stück weit danach vergeben, wie relevant tatsächlich das Buch an sich ist. Nicht nur, wie schwierig die Übersetzung war, das spielt natürlich eine Rolle, aber es geht, finde ich, auch immer darum, wie relevant dieses Buch ist. Und ich finde, dieses Buch ist relevant und verdient eine Leserschaft. Und insofern hilft dir dieser Preis auch. Also während man Middlemarch, ich meine, das ist, glaube ich, schon eine gute Übersetzung, aber da muss man jetzt nicht unbedingt nochmal für trommeln, dass die Leute das lesen. Genauso viel.
Haben Leute tendenziell schon gelesen.
Ja, wie für Baudelaire braucht man auch nicht zu sagen, hier, guck mal Leute, den gibt's. Das werden Fans auch schon so festgestellt haben. Deswegen denke ich, hat Fran Ross gar nicht so schlechte Chancen.
Aufregend auf jeden Fall.
Ja, wir werden es auf jeden Fall morgen erfahren. 9.05 Uhr, am Donnerstag 9.05 Uhr läuft es im Radio. Kann man, glaube ich, auch in der Mediathek danach hören, wenn es einen interessiert. Aber man kann es bestimmt auch einfach irgendwo nachlesen. Geht schneller, schätze ich mal. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, ich habe es schon erwähnt, es lohnt sich, diese Bücher zu lesen, die auf dieser Liste stehen. Auch bei den Sachbüchern finde ich sehr spannende Bücher dabei. Da möchte ich mich aber nicht hinreißen lassen, wer da gewinnt. Dazu bin ich zu wenig in diesem Sachbuchsegment drin. Genau, deswegen würde ich empfehlen, schaut doch auch gerne nochmal auf unserem Blog vorbei, schräglesen.de. Da habe ich nämlich nochmal alles aufgelistet, wer da nominiert ist und warum. Und ist auch ein langer Text, aber ist ein guter Überblick, hat man mir gesagt. Und genau, und vielleicht habe ich, bis ihr das hört, auch nochmal was zu der Belletristik geschrieben. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei und auch gerne mal bei Twitter und bei Instagram, weil wenn wir mal was veröffentlichen auf diesem Blog, was ja sehr unregelmäßig passiert, dann sagen wir das dort. Und ansonsten hoffe ich, dass wir euch Lust aufs Lesen gemacht haben und ja, anständig auf diese Preisverleihung vorbereitet seid. Und damit verabschieden wir uns. Thilo Sauer und
Lara Lorenz.
Ciao und bis zum nächsten Mal.
Schräglesen hoch 2. Die Bücherdiskussion.